In den USA gibt es dieses prozessierte Essen, alle Lebensmittel sind behandelt, natürliche Lebensmittel, Obst, Gemüsereich wäre besser. Darüber muss man nachdenken und das zu seinem Inhalt machen. Wenn das jemand schafft, dann ist der Erfolg wesentlich größer.
O-Ton Diabetologie Extra. Eine Sonderfolge des Podcasts für Diabetesexpertinnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Herzlich willkommen zu O-Ton Diabetologie Extra. Diese Podcast-Serie ist eine Zusammenarbeit mit Guardians for Health, Diabetes mit Blick auf Herz und Niere. Guardians for Health ist eine weltweite Kampagne, die von Boehringer Ingelheim initiiert und koordiniert wird.
Sie hörten die Stimme von Günter Nuber, Chefredakteur der Diabetes-Zeitung und Redaktionsleiter Deutschland der Metrix Group. Mein Name ist Jochen Schlabing, ich bin Medizinredakteur bei der Metrix Group und unser heutiges Thema ist Diabetes und Niere. Das ist deswegen interessant, weil es zuletzt deutliche Neuerungen bei der Diagnostik und Therapie von diabetesbedingten Nierenschäden gegeben hat.
Danke, lieber Jochen. Wir haben heute einen ausgewiesenen Experten virtuell an unserer Seite. Herrn Professor Christoph Wanner, Leiter der Nephrologie an der Medizinischen Klinik und Poliklinik 1 des Uniklinikums Würzburg. Herzlich willkommen, Herr Professor Wanner.
Ja, guten Tag. Vielen Dank.
Herr Professor Wanner, wo treffen wir Sie denn heute an und wie geht es Ihnen?
Vielen Dank, ja, sehr gut. Heute bin ich für diesen Podcast in der Früh noch zu Hause geblieben, bevor ich dann in die Klinik fahre.
Auch von meiner Seite vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, Herr Professor Wanner. Mal ganz allgemein gesprochen, um das Ausmaß zu verstehen. Wie groß ist der Anteil Ihrer Patientinnen, die sich mit einer diabetischen Nephropathie vorstellen und wie viele dieser Patientinnen müssen letztlich dann zur Dialyse?
Ja, insgesamt, laut Statistik haben etwa 30 bis 40 Prozent, 3 oder 4 von 10 Diabetikern eine Nierenerkrankung, die sich hauptsächlich durch eine Eiweißausscheidung, Albuminurie, sehr früh äußert. Nun finden Patienten immer wieder den Weg zur Nieren, zur Nephrologie, meistens bereits, wenn ein großer Teil der Nierenfunktion verloren ist. Also ich sehe relativ viele Patienten, die aber von überall kommen, von niedergelassenen Ärzten hauptsächlich, weil der Diabetes ist sehr häufig. Und dann versuche ich natürlich in der Endstrecke mit den neuen, modernen und sehr guten Arzneimitteln, die wir haben, jetzt noch die Zeit zur Dialyse etwas hinauszuzögern. Also eine ausgesprochen wunderbare, begeisternde Zeit für den Nephrologen, weil er neue Instrumente in der Hand hat, mit denen er diese Zeit zur Dialyse sehr hinauszögern kann und den Patienten also entscheidend mehrere Jahre geben kann.
Würden Sie unterschreiben, dass die diabetische Nephropathie im Vergleich zu anderen Ereignissen wie Schlaganfällen, Herzinfarkten bei Diabetespatienten unterschätzt ist?
Sicherlich, weil es ist eine schmerzlose Erkrankung. Der Patient spürt davon nichts. Und die diabetische Nierenerkrankung äußert sich ja nur, kann man nur entdecken durch einen Bluttest und einen Urintest. Also insofern unterschätzt deswegen, weil der Patient auch nicht zu Ihnen kommt. Er kommt erst, wenn er die ganzen Begleiterkrankungen erlebt und der Nephrologe sieht bei den Patienten mit diabetischer Nierenerkrankung eben, was Sie sagten, sehr viel kardiovaskuläre Erkrankungen wie Schlaganfall, Myokardinfarkte, Herz-Kreislauf-Belastungen und alles das, was man dann auch natürlich diagnostizieren kann.
Um diabetesbedingte Nierenerkrankungen rechtzeitig und richtig zu erkennen, haben ja niedergelassene Ärztinnen und Ärzte eine entscheidende Rolle, Hausärztinnen, Hausärzte. Welche Diagnostik sollte denn heutzutage unbedingt gemacht werden?
Also bei jedem Diabetiker, Hochdruckpatienten oder Patienten mit starkem Übergewicht gibt der Gesetzgeber ja uns die Möglichkeit, einmal im Jahr eine sozusagen Vorsorgeuntersuchung zu machen. Und hier beinhaltet dieser Nierentest, wie ich ihn so nenne, die Messung von Eiweiß im Urin, Albumin nennt sich das, Albuminurie, und eine Blutabnahme, wo Serumkreatinin gemessen wird, was dann in eine Formel gegeben wird, das uns der klinische Chemiker jeden Tag ausdrückt. Also EGFR, abgeschätzte glomeruläre Filtrationsrate, und Albuminurie. Und der beste Test für Albuminurie wäre UACR, Urin-Albumin zu Kreatinin-Verhältnis, also standardisiert in einer Morgen-Urinprobe diese Albuminurie gemessen. Das kriegt man über das Zentrallabor eigentlich recht einfach. Einmal im Jahr dieser Test beim Hochrisikopatienten, früh, etwa 10 Jahre nach Diabetesbeginn, wenn man das festlegen kann, wäre das angezeigt als Screening, um hier das Fortschreiten oder der diabetischen Nierenerkrankung abzumildern oder überhaupt die diabetische Nierenerkrankung zu diagnostizieren.
Sie sagten es schon, diesen wichtigen UACR-Test. Sie machten, glaube ich, selbst auch Untersuchungen, wie häufig dieser Test in Deutschland denn angewendet wird, so wie Sie das auch einfordern, und von welchen Facharztgruppen. Wird hier in Deutschland vieles richtig oder vieles falsch gemacht in der Beziehung?
Also wir haben eine Umfrage gemacht und die Nephrologen zum überwiegenden Teil benutzen den UACR. Während andere Fachgruppen wie Allgemeinärzte, Kardiologen sehr wenig, Diabetologen, Endokrinologen schon häufiger zur Hälfte. Es ist so, dass immer noch in Deutschland der Test von früher, die vergangenen 30 Jahre, benutzt wird, und das ist ein Streifentest. Dieser Streifentest im Urin, der ist semi-quantitativ, also sagt ihn nicht ganz genau. Auch sind methodologische Schwierigkeiten mit Streifentests verbunden. Und natürlich ist UACR etwas teurer, aber Sie können es ins Zentrallabor schicken. Ein wichtiger Punkt, warum das selten eine Barriere, warum selten benutzt wird, ist, dass manche Fachgruppen nicht die Einrichtungen in der Praxis haben, Urintests zu machen oder das nicht wollen. Und wir gehen dazu über, jetzt zu versuchen, um diese Barrieren zu überwinden, gerade beim Kardiologen, dass wir die Testsituation in die Hände des Patienten legen, dass er sein Urin mitbringt. Er bekommt ein Röhrchen und könnte es zu Hause abfüllen und bringt dann sozusagen das Röhrchen mit, was dann direkt ins Labor gegeben werden kann.
Ja, Sie hatten gesagt, also hygienisch und für den Ablauf in der Praxis wäre das sinnvoller. Sie hatten auch gesagt, ist etwas teurer. Was heißt etwas teurer?
Kommt ganz darauf an, welchen Laboranbieter Sie haben. Das ist meine Erfahrung. Für einen Kreatinintest verlangt das Zentrallabor 2 bis 3 Euro im Maximum und für das Albumin im Urin 5 bis 6 Euro, sodass Sie gegebenenfalls an die 10 Euro bezahlen müssen in den teuren Labors. Das kann man natürlich anders verhandeln. Ich würde mal sagen, es ist teurer als der Urinstreifentest, aber es ist ein standardisierter Test. Kardiologen benutzen für Herzenzymteste auch und Herzinsuffizienzdiagnostik auch Teste im Bereich von 10 bis 30 Euro zum Teil. Aber wir Nephrologen sind nicht gewöhnt, mehr als 1 Euro für einen Urinstreifentest zu bezahlen, sodass das vielleicht eine Kulturfrage auch ist.
Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Welche Lebensstilmaßnahmen können Sie den Menschen nahelegen, die ein Problem haben mit Diabetes und mit ihrer Nierenfunktion?
Wir haben ja sehr gut ausgearbeitete Leitlinien in der Nephrologie, die im Übrigen übereinstimmen mit der Kardiologie, den European Society Cardiology und auch den Diabetes-Leitlinien. Ein gesunder Lebensstil, jetzt eher mehr auf die Niere bezogen, wäre, dass Sie Ihren Salzkonsum einschränken. Da muss man halt wissen, wo sehr viel Salz versteckt ist in der Ernährung. Damit können Sie den Blutdruck beeinflussen. Die Medikamente sprechen besser an, wenn Sie wenig Salz aufnehmen. Und dann natürlich eine Bewegung. Ja, Bewegung nenne ich das nicht Sport, weil jeder Mensch mit erhöhtem Gewicht natürlich unterschiedlich sich bewegen möchte. Nur, dass Sie aktiv bleiben und etwa 30 Minuten an den meisten Tagen der Woche sich bewegen. Das wären so die wichtigsten, neben einer Ernährung, die Sie natürlich etwas mediterrane einrichten. Ich sage immer zu meinen Patienten, schicken Sie Ihre Frau nach Sizilien, wo sie dort kochen kann im Urlaub, so salopp gesprochen, um so ein bisschen zu zeigen, wie so die Ernährung durchgeführt werden sollte.
Also Ernährung ist ganz wichtig, hatten Sie gesagt. Gibt es denn da in Deutschland aus Ihrer Sicht eine adäquate, flächendeckende Ernährungsberatung?
Also wir haben die Möglichkeit, die Patienten zur Ernährungsberatung zu überweisen. Und auch die Ernährungsberater und Beraterinnen sind, die ich in meinem Umfeld habe und auch sonst in Deutschland kenne, sehr kompetent. Das Problem ist immer die Umsetzung. Es ist sehr aufwendig. Ja, Sie müssen schon mehrere Sitzungen durchführen und Sie müssen mitmachen. Und Sie wissen ja, in unserem westlichen Lebensstil, Gewohnheiten und unsere Ernährungsmöglichkeiten und das, was wir alle haben, ist es also sehr schwer, das umzusetzen. Und betrachten Sie nur sich selbst und über eine Spanne des Lebens, 10 bis 20 Jahre, wie viel Gewicht Sie so zunehmen. Ja? Gewichtstabilisierung durch eine gesunde Ernährung, die manchmal auch wieder ein bisschen mehr kostet. Ja. In USA gibt es dieses prozessierte Essen. Alle Lebensmittel sind behandelt, natürliche Lebensmittel, Obst, Gemüsereich wäre besser. Darüber muss man nachdenken und das zu seinem Inhalt machen, damit leben. Wenn das jemand schafft, dann ist der Erfolg wesentlich größer.
Sie sagten es schon, welche Zielwerte sollten denn eigentlich beim Blutdruck erreicht werden von Menschen, die Diabetes haben? Kann man das so beantworten?
Ja, wir sagen 130 zu 80 nach den Leitlinien und Patienten, die Diabetes und Nierenerkrankung haben, dann tiefer. Also 125, 75 bei Patienten mit Eiweißausscheidung. Also tiefere Zielwerte, als was wir in der Allgemeinbevölkerung haben, um die Nieren eben vor dem Druck zu schützen. Oder Arzneimittel auch anzuwenden, die auch den Druck in der Niere, intrarenale Drucksenkung, dann hervorrufen.
Und welche Blutzuckerwerte sollten Menschen mit Diabetes und einer Nierenerkrankung haben?
Ja, hier haben wir gerade lange diskutiert in den Leitlinien KDIGO, globale Leitlinien. Und wir haben, weil wir Patienten mit Nierenerkrankung, ältere Menschen mit hoher Komorbidität sehen, haben wir die Blutzuckerziele, also HbA1c, an die Begleiterkrankungen angepasst. Das heißt, ein älterer Mensch mit Herz-Kreislauf-Vorschädigung, der möglicherweise schon etwas wackelig ist, also Gebrechlichkeiten, der hat ganz andere Ziele. Da können wir mit der Einstellung des Blutzuckers mit den Grenzwerten nach oben gehen, dass wir Hypoglykämie vermeiden, also Unterzuckerung vermeiden, ist dort das Thema. Während ein jüngerer Mensch, der noch viele Lebensjahre vor sich hat, der strenger eingestellt werden muss, da nehmen wir die Zielwerte der Diabetologen, Endokrinologen, die ein HbA1c von 6,5 vorsehen, während wir bei den Nierenkranken auf 8% gerne auch mal hochgehen oder tolerieren.
Und welche Antidiabetika sollten bei einer Nierenfunktionsstörung nicht eingesetzt werden, um diese Ziele zu erreichen?
Sehr viele Diabetika mit Nierenerkrankungen sind auf Insulin, weil die meisten Tabletten eine Beschränkung haben, was Nierenfunktion mit niedriger glomerulärer Filtrationsrate mit sich bringt. Also da gibt es Tabellen, die sagen, ab wann man die einzelnen Werte nicht mehr einsetzen kann. Und da greift meistens so eine glomeruläre Filtrationsrate von 30, also ein Drittel Nierenleistung, sind die meisten Medikamente nicht mehr einsetzbar. Wie zum Beispiel das häufigst gebräuchliche Metformin, das zur Basis einer jeglichen antidiabetischen Therapie gehört.
Über den blutzuckersenkenden Effekt hinaus sind heutzutage vor allem SGLT2-Inhibitoren in den Fokus gekommen. Hier konnte in Studien ein deutlicher nierenschützender Effekt nachgewiesen werden. Wie bewerten Sie denn die Datenlage?
Wir haben das erste Mal vor 6 Jahren am Horizont gesehen und konnten kaum glauben, wie stark und effektiv und wie gut und nebenwirkungsarm die SGLT2-Inhibitoren die Progression der diabetischen Nierenerkrankung hinauszögern und die Nieren schützen. Die Geschichte ist jetzt abgeschlossen mit drei großen Studien, die uns ganz solide Evidenz geben. Und die Zulassungen sind da, sodass wir SGLT2-Hämmer bei Nierenerkrankungen einsetzen. Nierenerkrankungen, ohne dass wir jetzt auf Diabetes im Detail schauen, sogar bei Nicht-Diabetikern, bis zu einer Nierenfunktion von etwa 20%. Da beginnen wir in diesem Bereich 20 bis 100% und diabetische Nierenerkrankung mit einem SGLT2-Hämmer und setzen ihn nicht ab im Verlaufe bis eventuell zur Nierenersatztherapie. Also ganz breites Indikationsgebiet, eine fantastische neue Möglichkeit mit hoher Risikoreduktion, wie wir es noch nie gesehen haben, was im Moment die Nephrologen, aber eigentlich auch alle Ärzte begeistert, welche Möglichkeiten wir mit dem SGLT2-Hämmer jetzt haben.
Ist es denn in Ihren Augen schon so weit, dass diese wichtigen Informationen auch in den Hausarztpraxen angekommen sind? Oder wie lange wird das dauern, bis man das auch dort weiß?
Also die Botschaft verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Allerdings wissen wir, dass man muss sich natürlich fortbilden. Es ist auf jedem Kongressprogramm heute, es sollte jeder hören, wenn er sich fortbildet. Und nach Erfahrung mit anderen Therapieprinzipien während der letzten Jahre kann es bis zu 10 Jahren dauern. Entschuldigung, 10 Jahre, bis auch alle das umsetzen und jeder Patient diese Behandlung bekommen hat. Denn sie gehört bereits heute nach Leitlinien zur Basisbehandlung, Englisch Standard of Care.
Also Sie hatten gesagt, ab einer EGFR von 20 würden Sie SGLT2 in den Pedoiden einsetzen. Gibt es sonst noch weitere Einschränkungen oder Gruppen von Patienten mit Nierenfunktionen, die SGLT2-Inhibitoren bekommen sollten oder nicht bekommen sollten?
Wir haben mehrere Arzneimittel, SGLT2-Hämmer auf dem Markt, die momentan Zulassungen 25, 30 haben. Die Leitlinien können darüber hinweggehen. Ja, die Science ist global, die Wissenschaft. Die Implementierung ist lokal. Wie in Deutschland haben wir Zulassung ab 25. Die Leitlinien sagen 20. Das wird sich in der Zukunft dahin bewegen. Und Ihre letzte Frage, Bemerkung war?
Ja, ob es sonstige Einschränkungen oder Empfehlungen gibt aus Ihrer Sicht, SGLT2-Inhibitoren und Diabetespatienten mit Nierenfunktionsstörungen.
Eigentlich bei Diabetes gibt es nur die Einschränkung Typ 1 Diabetes. Da gibt es keine Empfehlung wegen der erhöhten Risikorate von diabetischer Ketoazidose. Das ist zwar sehr selten, aber beim Typ 1 Diabetiker mit 6% immer noch vorhanden, sodass sich hier nur Ärzte heranwagen, die einen sehr gut aufgeklärten jungen Typ 1 Diabetes Patienten haben, wo sie das eventuell mit Absprache des Patienten einsetzen. Aber sonst gibt es für Typ 2 Diabetiker nur die Einschränkung, wenn du ins Krankenhaus kommst, dein Insulin weggelassen wird, du operiert wirst, eine Erkrankung mit Fieber, Grippe hast, 3 Tage pausieren. Das sind so allgemeine Empfehlungen, die vor allem die Anästhesisten mittlerweile sehr gut übernommen haben. Ja.
Gibt es denn weitere neue Medikamente, für die ein nierenschützender Effekt bekannt ist?
In Deutschland und ich weiß nicht, wann Sie den Podcast ausstrahlen. Ich kann sagen, ab heute, wo wir das Interview durchführen, gibt es in Apotheken die Zulassung für nicht-steroidale Mineralokortikoidrezeptor-Antagonisten. Also Medikamente, die in veränderter Form bereits seit 30 Jahren auf dem Markt sind und jetzt mit einer neuen, weiteren Form dieses Medikaments viel nebenwirkungsarmer das Fortschreiten der diabetischen Nierenerkrankung zusätzlich um 18% relative Risikoreduktion hemmen. Sie sind besonders gut geeignet, zusammen mit dem SGLT2-Hämmer in Kombination gegeben zu werden. da die bekannte Nebenwirkung eines Kaliumanstiegs dadurch weiter abgemildert wird. Aber stellen Sie vor, Sie sprechen mich um das nächste Therapieprinzip an. Also wir haben jetzt zwei Säulen unserer Therapie nach der RAS-Blockade, nach dem ACE-Hämmer, den SGLT2-Hämmer, jetzt den MRA, nicht-steroidalen, wo wir unglaublich vielfältig eingreifen können jetzt, um diese Nierenerkrankung abzubremsen. Und manche sagen, der Stillstand ist nicht mehr fern, den wir erreichen können.
Sagenhaft zur Ergänzung, wir haben den Podcast Anfang Oktober aufgenommen, damit man das richtig einordnen kann.
Und die Informationen nehmen wir auch in die Shownotes. Wie ist denn aus Ihrer Sicht die Datenlage bei GLP-1-Rezeptor-Antagonisten?
Da ist ein Silberstreifen am Horizont, würde ich sagen. Kardiovaskulärer Schutz ist bewiesen und ist dort bereits in den Leitlinien mit aufgeführt und wird auch dadurch erstattet. Aber die Geschichte des Schutzes der Nieren ist noch nicht zu Ende geschrieben. Wir sehen deutliche Effekte auf die Beeinflussung der Albuminurie in mittlerweile jetzt 6 bis 7 Studien. Aber Sie müssen für eine Zulassung und für den Beweis, dass der GLP-1-Rezeptor-Agonist wirkt, eine Studie haben, wo die Niere im primären Endpunkt ist. Und diese Studie läuft gerade, die sogenannte Flow-Studie, und sollte 2024 publiziert werden. Also da müssen wir noch etwa 1,5 Jahre drauf warten. Und wenn Sie diese Daten haben, dann könnte es durchaus sein, dass wir den GLP-1-Rezeptor-Agonisten als weitere Säule, das wäre dann die vierte Säule, in das Nierenschutzpräventionsprogramm mit aufnehmen können.
Also wirklich eine spannende Zeit bei der diabetischen Nephropathie. Diese Säulen, werden die denn auch alle in der Praxis erstattet? Also gibt es auch die Möglichkeit, diese Therapien bezahlt zu bekommen?
Ja, es gibt die Möglichkeit, also sagen wir mal, für das erste Paket den SGLT2-Hämmer zusammen mit dem nicht-steroidalen MRA, da bekommen Sie 5 € auf Ihre Rechnung geschrieben pro Tag. Also Sie bekommen effektiven Nierenschutz für 5 €. Und die Möglichkeit hat der Gesetzgeber uns gegeben, sogar beim SGLT2-Hämmer außerhalb des Praxisbudgets. Das heißt, es wird dem Arzt nicht aufs Konto angerechnet, es wird nicht belastet, weil der Nierenschutz des SGLT2-Hämmers so hoch ist, dass hier diese Ausnahmeregelungen gegeben wurden. Für den nicht-steroidalen MRA, gut, es gibt nur einen im Moment, da muss man jetzt ein Jahr und ein bisschen abwarten, bis dann die Zulassungsbehörden für MRA abgeschlossen haben. Aber ich bin überzeugt, dass für die Patienten, die diese Medikamente brauchen, diese Medikamente einsetzen sollte. Vielleicht wird es beim MRA am Anfang noch eine Facharztverschreibung sein. Wir hoffen nicht, da es so viele Patienten überall im Land gibt. Wenn die diagnostiziert werden, eine Albuminurie haben, sind sie progredient und dann brauchen sie diese Medikamente. Und die muss man halt rausselektieren und dann wäre es auch nach neuen Studien auch Kosten-Nutzen effektiv, wenn sie das gezielt einsetzen bei denen, die es brauchen. Also GLP-1-Rezeptor-Agonist ist momentan als subkutane Injektion einmal Tag oder einmal die Woche erhältlich, wo die Kosten etwas höher sind. Aber sie haben noch weitere Wirkungen des Herz-Kreislauf-Schutzes, der Gewichtsreduktion, der verbesserten Diabeteseinstellung, sodass Diabetologen vor allem diese Medikamente nutzen oder auch die Nephrologen, die auch eigentlich gute Internisten sind und Diabetologen manchmal, das auch zum Einsatz bringen, ja.
Ganz plakativ, was müsste denn geschehen, um die Prävention diabetesbedingter Nierenerkrankungen zu verbessern seitens der Ärzteschaft, seitens der Betroffenen?
Also die momentanen, sagen wir auch Kampagnen, die angestoßen werden, die durch Firmenunterstützung laufen, sind sehr, sehr potent. Es werden Medikamente und Ausbildungsmaterial zur Verfügung gestellt, Man bildet Gruppen, wo man diese Materialien verbreitet. Und mit der Kraft dieser, ich würde nicht sagen Werbung, weil alle Materialien, die wir Ärzte bekommen, sind werbungsfrei. Sodass man jetzt hofft, dass man das in die breite Verbreitung bekommt mit Kraft der pharmazeutischen Industrie. Auch Gesellschaften mittlerweile nehmen diese Materialien, weil sie englisch gesagt unbranded, also nicht mit Werbung versehen sind, nehmen sie auf die Webseiten der Gesellschaften und nutzen diese Materialien, weil wenn ein Unternehmen mit einer gewissen Investition hereingeht und die Leitlinien aufbereitet, auch kurz und verdaut, gutes Weiterbildungsmaterial, was ein niedergelassener Arzt in relativ kurzer Zeit aufnehmen kann, wenn ein Unternehmen das zur Verfügung stellt, dann nimmt der Zug an Geschwindigkeit zu, der Verbreitung des Wissens. Es geht dann auch über Fachjournale. Es ist viel, viel mehr Aktivität, als wenn man in einem Gebiet arbeitet, wo keine Neuigkeiten da sind. Ja, da ist es relativ ruhig. Meistens in diesen Bereichen.
Herr Wanner, ist jetzt sehr viel von der Faszination rübergekommen, die Sie haben für Ihr Fachgebiet. Zu Ihren Spezialgebieten zählt auch die genetische Diagnostik diabetischer Nierenleiden. Für welche Patienten kommt denn eine solche Spezialdiagnostik in Betracht und warum?
Zunehmend haben wir die Möglichkeit, über zum Beispiel auch Tests im Blut und Urin, Metabolomics, Proteomics und andere Dinge, hier genetische Abdrücke sozusagen zu diagnostizieren. Allerdings hat es noch nicht die breite Anwendung beim Diabetes. Ja, es gibt andere Nierenerkrankungen oder andere genetische Erkrankungen, die zu Nierenerkrankungen führen, wo man durchaus schon genetische Tests machen kann. Das ist bei Typ-2-Diabetes noch nicht sehr breit möglich und noch nicht eingeführt.
Herr Professor Wanner, ich bitte Sie noch abschließend um ein vielleicht kurzes, knackiges Fazit für Ihre Kolleginnen und Kollegen oder auch für Patienten. Welche 1, 2 oder 3 wichtigsten Punkte würden Sie denn mit auf den Weg geben, um die Diagnostik und Therapie diabetesbedingter Nierenerkrankungen zu verbessern?
Ganz einfaches Konzept, den Nierentest in jährlichen Abständen durchzuführen, bestehend aus glomerulärer Filtrationsrate und Albuminurie. Und dann zusammenstehen, wie zum Beispiel in der Initiative, wo ich mich auch beteilige, Guardians for Health, wo wir Ärzte uns unterhalten können, austauschen können, auf diese neuen Leitlinien zurückgreifen können, um eben die neuen Dinge rasch in die Praxis zu bringen, zum Wohl unserer Patienten.
Sehr gut gesagt, Herr Professor Wanner. Herzlichen Dank für das Gespräch und die vielen Informationen zu diesem sehr wichtigen Thema der Diabetologie.
Dankeschön.
Auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank, Herr Professor Wanner. Das war O-Ton Diabetologie Extra. Diese Podcast-Serie ist eine Zusammenarbeit mit Guardians for Health Diabetes mit Blick auf Herz und Niere. Guardians for Health ist eine weltweite Kampagne, die von Boehringer Ingelheim mit Unterstützung von verschiedenen Partnern aus dem Bereich der Gesundheitsversorgung und rund um das Thema Diabetes initiiert und koordiniert wird.
Das war O-Ton Diabetologie Extra, eine Sonderfolge des Podcasts für Diabetes-ExpertInnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetes-Teams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Matrix Group. We Care von Media Solutions.